Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den sechsten Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus im Berliner Bezirk Dahlem. Sehr spät, erst im Dezember 1938, emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. In diesen vier Jahrzehnten unternahm das LaSalle-Quartett Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Oeuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. In der heutigen Folge erzählt uns Walter Lewin über seine Jugendjahre in Palästina, wo er mit seinen Eltern von 1938 bis Ende 1945 lebte. Unterricht auf Hebräisch, Hauptfremdsprache Arabisch. Schule und Musikstudium in einem unruhigen Land. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig.
Herr Lewin, wir befinden uns im Jahr 1939. Wir haben schon viel gehört über die Emigration nach Palästina. Aber vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was Konkreteres darüber. Palästina war ja nicht ein eigener Staat. Wie bemerkte man das, als man dort ankam? Was war das für ein Gefühl? Oder können Sie das überhaupt noch erinnern? Sie waren ja damals immerhin erst 14 Jahre alt.
Ja, woran ich mich genau erinnern kann, ist, dass es ein englisches Mandatsgebiet war. Das heißt, es wurde von der englischen Regierung in Vertretung, sozusagen vom Völkerbund in Genf, hatte man diese Vertretung den Engländern übergeben, nach dem Ersten Weltkrieg regiert. Es war also sehr englisch orientiert. Alle Beamten waren Engländer. Die Polizei zum großen Teil auch englisch. Und man hatte ein bisschen das Gefühl, man wäre in einer englischen Kolonie. Es gab Bestrebungen, sowohl von Seiten der Zionisten damals, als auch von Seiten der arabischen Bevölkerung, einen eigenen Staat in Palästina aufbauen zu können. Das hat damals zu Unruhen geführt zwischen den Bevölkerungsanteilen und der britischen Verwaltung. Auch damals schon zu kriegerischen Auseinandersetzungen und sehr unangenehmen Überfällen.
Jetzt war es ja so, dass sich die britische Regierung sozusagen auf zwei Seiten Versprechungen getätigt hat und dann irgendwo in einer Zwickmühle war. Ja. Wer durfte eigentlich überhaupt nach Palästina reisen? Mhm. Weil es war ja eine Bestrebung, dass natürlich dass möglichst viele von den in Europa verfolgten Juden dorthin kamen, aber die durften ja nicht so einfach ins Land hinein. Also wer durfte jetzt dorthin?
Nur Leute, die ein Visum bekamen von der Mandatsregierung der Englischen.
Und wer bekam das?
Ja, das waren sehr restriktiv. Man wollte nicht zu viele jüdische Emigranten, die jetzt plötzlich in riesiger Anzahl aus Mitteleuropa, aus Deutschland und dann aus Österreich kommen wollten, wegen der ungeheuren Bedrohung durch die Nazis, die Nazi-Regierung. 38, 39 wurde das ja lebensgefährlich, als Jude noch in Deutschland und Österreich zu verbleiben. Jetzt kamen große Wellen von Emigranten, die gerne nach Palästina kommen wollten. Und man hat natürlich die Einreisevisen beschränkt, weil man auf die Araber Rücksicht nehmen wollte. Man hatte beiden Bevölkerungsanteilen das Land versprochen.
Das Land, das hieß, wenn man es in heutigen Gebietsregionen sozusagen mal versucht zu beschreiben, wir kennen ja alle 60 Jahre Israel, das ist keineswegs das jetzige Staatsgebiet von Israel, sondern das im Norden und im Süden wodurch begrenzt?
Im Norden war es durch Syrien und Libanon begrenzt, im Osten durch Jordanien und im Süden durch Ägypten.
Ja, und im Westen durchs Meer.
Im Westen das Mittelmeer.
Sowas wie Gazastreifen, sowas gab es
nicht. Das gab es nicht. Das gehörte alles zum Mandatsgebiet Palästina.
Und das wussten Sie auch als 14-Jähriger schon, denn das wurde auf der Schule, auf der Herzl-Schule in Berlin durchgenommen?
In Geografie. Man lernte Palästina-Geografie und da hatten wir ja auch alle Landkarten.
Und Sie wussten genau, wo Sie hinkamen sozusagen?
Ja, der Tel Aviv lag so ein bisschen in der Mitte von dieser ganzen Mittelmeerküste und wir kamen in Tel Aviv an. So genau wusste man das eigentlich nicht. Ich habe mich jedenfalls nicht sonderlich informiert über diese politischen Konfliktsituationen. Die ist mir erst im Laufe der Zeit klarer geworden, als ich mich dann auch notgedrungen damit beschäftigen musste, dass die Engländer immer wieder versucht haben, eine Lösung zu finden für den von ihnen selbst gemachten Konflikt zwischen Arabern und Juden. Man kann dasselbe Land nicht zwei Bevölkerungsgruppen versprechen, ohne damit in große Schwierigkeiten zu
kommen. Ja, eine historische Tragik, die wir heute ja sozusagen immer noch diskutieren müssen. Aber nochmal zurück zu Ihrer Erfahrung. Hat man auf der Schule oder sonst wo gesagt, das ist ein schwieriges Land, vielleicht sogar ein gefährliches Land, wegen der damals ja auch schon laufenden Auseinandersetzung zwischen Arabern und hinzukommenden Juden aus zionistischen Bewegungen, ja längst vor 1933? Oder war es eigentlich friedlich, sodass man sagen konnte, das ist sozusagen ganz einfach dort zu leben?
Ja, friedlich war es durchaus nicht. Es gab, das wurde bezeichnet als Unruhen. Unruhen hieß, dass es immer wieder zu Überfällen kam auf Transporte, ob sei es von englischen Soldaten oder jüdischen Taxis, die von Tel Aviv durch die Berge, Schluchten nach Jerusalem.
Das wussten Sie auch schon damals, dass das so
war. Das war ganz klar, das passiert, das stand in der Tageszeitung. Die wurden von arabischen Schützen überfallen. Und es gab immer wieder Tote und es gab auf der anderen Seite auch Überfälle von der zionistischen Bewegung, der Haganah oder was, wie immer diese Bewegung da hieß, die sehr militaristisch war schon. Die Engländer wurden als Besatzungsarmee quasi empfunden, wie man das heute nennen würde. Und damals war es eigentlich die Landesregierung. Und mir war etwas unheimlich bei dieser ganzen Sache, denn ich kannte es nicht, dass die Landesbevölkerung sich gegen die Regierung militaristisch wendet mit solchen militaristischen Angriffen. Und es war schon immer eine Entscheidung, ob man mit einem Taxi nach Jerusalem fahren würde. Denn es konnte passieren, dass man da beschossen wurde von den Bergen. Und passierte immer wieder. Also es war eine durchaus gespannte Lage, in die man hineinkam. Die war mir gar nicht von Anfang an bewusst gewesen als solche. Wurde mir dann aber mehr und mehr bewusst, als ich dann ab Anfang 39 in Tel Aviv zur Schule ging. Denn meine Schulkameraden, die ja schon lange da gewesen waren, klärten mich darüber auf. Und ich kam in eine Situation eines gewissen militaristischen Nationalismus hinein, der mir gar nicht behagte. Und ich hatte gedacht, ich wäre dem gerade entronnen. Aber dem war nicht so. Und deshalb habe ich mich auf der Schule auch zeitweilig nicht sehr wohl gefühlt. Es gab glücklicherweise in meiner Schule auch andere Dinge, die mich darüber getröstet haben.
Bevor wir auf Ihre Schule kommen, sollten wir anschließen an unsere letzte Sendung. Da haben wir nämlich ganz ausführlich über Ihren Geigenlehrer gesprochen.
Und zwar war das Rudolf Bergmann. Sie haben uns schon von ihm erzählt und was für einen großen Einfluss er auf Sie hatte in vielerlei Hinsicht. Nicht nur als Geigenlehrer, sondern er gab Ihnen auch einen wirklich intellektuellen Background mit. Aber Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie auch weiterhin Klavierunterricht hatten. Und bei wem war das?
Ich hatte Klavierunterricht und ich hatte auch Theorieunterricht. Natürlich, Hubermann hatte ja empfohlen, ich sollte sowohl Geige weiter natürlich lernen bei Rudolf Bergmann und Klavier, was ich schon seit meiner Jugend gespielt hatte, bei Frank Pollack, der später Pelleck hieß, und Theorie bei Paul Ben-Chaim, ursprünglich Paul Frankenburger aus München, einem Komponisten und Theoretiker und auch Dirigent, den ich später als Malerdirigenten sehr schätzen gelernt hatte und auch als Begleiter und Kammermusikspieler. Bei dem lernte ich Theorie, Harmonielehre, Kontrapunkt später und Analyse. Die Werke, die man so im Geigenunterricht, im Klavier spielte, die sollte man ja analysieren können. Und wie machte man das?
War auch ungewöhnlich, denn also, dass sie bei Bronislaw Hubermann, einem ganz großen Geiger, wir haben es gehört in der letzten Sendung, waren vorgespielt haben, um Geiger zu werden, dass das dann gleich dazu führt, dass sie drei Lehrer kriegen, nicht nur einen vernünftigen Geigenlehrer, sondern eben auch einen Theorielehrer, ist auch etwas Ungewöhnliches für jemanden, der erst 14 ist. Denn man hätte sonst sagen können, lass den ein bisschen Geige üben, dann geht er auf ein Konservatorium und da lernt er dann Theorie.
Ja, das war aber der Vorschlag von Hubermann. Das war, wie ich jetzt später erst gesehen habe, eine ungeheuer kluge Empfehlung. Er hat gewusst, dass wenn man wirklich guten Unterricht haben will als Musiker und wenn man überhaupt als Musiker Bildung haben will, musikalische erstmal, muss man möglichst nicht nur Geiger sein, sondern auch Klavier spielen können. Denn die Geige ist ein einstimmiges, mehr oder weniger einstimmiges Instrument, von Bach-Solosonaten mal abgesehen. Das Klavier bringt einem sofort die Harmonie, die Vielfältigkeit der verschiedenen Richtungen in der Musik bei, des Horizontalen und des Vertikalen. Man lernt da auch Schlüssel, man lernt den Bassschlüssel und man lernt überhaupt, auch Orchesterwerke lassen sich auf dem Klavier spielen, auf der Geige nicht. Man kann das Klavier sehr, sehr gut benutzen, um sich mit Musik im Allgemeinen vertraut zu machen. Aber zu allem gehört auch eine gewisse theoretische Bildung. Wie hängt das eigentlich alles miteinander zusammen? Wie ist das alles gebaut? Das war klug von ihm zu sagen, das sollte ein junger Musiker lernen. Er sagte dann aber auch gleich danach, man müsste auch zur Schule gehen. Ja, das war mir gar nicht recht, denn ich wollte ja, wie gesagt, so schnell wie möglich aus der Schule raus. Das wollten meine Eltern aber nicht. Jedenfalls empfahl er Bergmann als Geigenlehrer. Und Bergmann empfahl dann den Theorielehrer Ben-Chaim und den Klavierlehrer Pelleck. Mhm. Es war Bergmann, der die empfahl und dadurch bekam ich sehr, sehr gute Privatlehrer. Wie gut die waren, habe ich erst entdeckt, als ich dann am Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang 1946 nach New York, endlich, wie ich empfand, auf eine wirkliche Musikschule kam und dachte, nun finge eigentlich mein Musikstudium erst an. Da wurde ich eines Besseren belehrt, denn durch Privatunterricht hatte ich weit mehr gelernt, als ich mir gedacht hatte.
Und das Interessante ist ja, dass diese Lehrer, das waren nicht nur gute Lehrer, sondern das waren auch selbst gestandene Musiker, nicht? Weil ich meine, Theorie zu lehren bei jemandem, der ein hervorragender Malerdirigent war, das hat man nicht, also alle Tage. Wie war das mit Frank Pelleck?
Ja, Frank Pelleck war ein ausgezeichneter Solist, sowohl auf dem Cembalo wie auch auf dem Klavier. Er war ein Bach-Spezialist und hatte sich schon ganz früh nach dem Vorbild von Wanda Landowska auf das Cembalo spezialisiert, spielte aber auch das klassische Klavierrepertoire, sowohl in Sonatenabenden und in Kammermusikabenden als auch mit Orchester. Ich habe Frank Pelleck das Mozart-Klavierkonzerte mit dem damaligen Palestine-Orchester, dem heutigen Israel Philharmonic, spielen hören. Wunderbare Aufführungen, in denen er auch eigene Kadenzen gespielt hat. Das war das erste Mal, dass ich das hörte, dass ein Solist seine eigenen Kadenzen komponierte, das ich dann später von Schnabel auch gehört habe. Natürlich, der Schnabel hat ganz erstaunliche Kadenzen zu den Mozart-Konzerten komponiert.
Sehr modernistische.
Ja, ganz moderne. Ich wurde noch nicht mal modernistisch. Aber auch von
Schnittke-Kadenzen, ganz zu schweigen.
Ja, gut, das ist wieder was ganz anderes. Aber Robert Levin, der macht das ja heute. Er spielt alles, improvisiert die Kadenzen zu Mozart-Konzerten jedes Mal, sodass die Dirigenten wahnsinnige Angst haben, dass sie auch den Einsatz nicht verpassen, wenn sie wieder reinkommen müssen nach der Kadenz eines Satzes.
Ja, das ist gut.
Das ist aber sehr gut. Das habe ich also zuerst bei Frank Pelleck gehört und lernte bei ihm erstmal natürlich die Klavierliteratur, die mir damals schon, ich war ja schon ein ziemlich avancierter Pianist und hat Beethoven-Sonaten und Mozart Klavierkonzert gespielt und auch einiges avanciertere Bartok-Stücke. Pelleck war ein interessierter Musiker, bei dem man sehr viel lernen konnte. Nicht nur Musik, sondern auch Literatur. Bei Pelleck in seinem Haus habe ich zuerst Karl Kraus gesehen, die Bücher, die Originalausgaben, die roten, der Fackel von Karl Kraus, hatte keine Ahnung, was das war und habe ihn gefragt, was ist denn das?
Der Unterricht fand bei ihm zu Hause statt.
Es war sehr nah bei uns um die Ecke. Und wir haben dann auch später in dem Konzertsaal, der zu seinem Haus gehörte, ein kleiner Konzertsaal, sehr schön, in einem alten arabischen Haus, ein großer Raum, haben wir dann mit unserem Tel Aviv Music Student Symphony, das wir später gegründet haben, auch da geprobt. Es war ein sehr umfassender Unterricht, den man bei allen drei Lehrern bekam. Auch bei Ben Chaim bestand der Unterricht durchaus nicht in trockenem Harmonielehreunterricht, sondern man lernte wirklich, wie die Zusammenhänge bestanden, warum man Quinten verboten hatte und ob das denn eigentlich wirklich so stimmte, was so in den Theoriebüchern steht. Auch, dass es bei den großen Komponisten immer wieder Verstöße gegeben hat gegen die sogenannten Regeln der Harmonielehre. Die sind ja immer erst im Nachhinein formuliert worden. Die Komponisten haben sich um keine Theoriebücher gekümmert. Und das lernte man. Das war sehr aufschlussreich für mich. Es war durchaus keine rigorose Instruktion in verboten und erlaubten Dingen, sondern man lernte, warum sich so etwas über die Zeiten so entwickelt hat.
Wir haben eine Aufnahme gefunden von Frank Pelleck zusammen mit dem Winterthur Symphony Orchestra aus 1952. Da spielt er unter einer besonderen Stabführung, die wir gleich noch anschließend thematisieren werden, nämlich die von Walter Göhr, das fünfte Brandenburgische. Er selbst am Cembalo und er hat eine interessante Kadenz im ersten Satz, wie wir gehört haben, und die wollen wir gerne zusammen mit der Wiederholung des Grundmotivs vom Satz mal vorspielen. Also fünftes Brandenburgisches mit Frank Pelleck am Cembalo. Thank you.
Das war mein Lehrer Frank Pelleck, 1952 aufgenommen, das Brandenburgische Konzert Nummer 5, der erste Satz, mit dem Winterthur-Symphonieorchester unter Walter Göhr. Walter Göhr wurde von meinem Vater in Berlin in den 20er Jahren regelmäßig mitgenommen im Auto, morgens zur Berliner Musikhochschule, wo er studierte. Mein Vater fuhr in seine Fabrik in Ostberlin und nahm ihn da mit aus Lankwitz, wo wir benachbart wohnten mit den Göhrs. Und so habe ich auch zu dieser Aufnahme eine doppelte Beziehung sozusagen.
Ja, und das Interessante ist ja, Göhr war ja Meisterschüler von Arnold Schönberg an der Akademie der Künste.
Allerdings.
Also da sind also auch schon frühe Beziehungen zu Schönberg geknüpft.
Dreifache Beziehungen
sozusagen. Ohne dass man es weiß. Und Göhr ist ja 32 dann schon weggegangen aus Berlin, weil er von der BBC ans BBC-Orchester als Dirigent verpflichtet wurde.
Wir können aber nochmal auf Pelleck zurückkommen, ja. Und zwar gerade auf sein Spiel. Also wir haben da sehr aufmerksam gehört, Sie sicherlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn der Primarius des La Salle Quartetts, Walter Levin, den wir hier begrüßen und mit dem wir hier sprechen dürfen, über das Geigespielen spricht, dann fällt ihm immer sofort das Singen ein und hat das uns in den vielen Sendungen, die wir schon gemacht haben, auch deutlich gemacht. Mir scheint so, dass auch Pelleck etwas davon hat, dass er jedenfalls in dieser Kadenz alles versucht, um dieses Cembalo zum Singen zu bringen.
Und zwar nicht nur im Klanglichen, was ja auf dem Cembalo einerseits gegeben ist, dadurch, dass man die Klangfarbe verändern kann durch die verschiedenen Manuale und Register, die man ziehen kann, aber eben auch durch eine Legato-Spielart, die sehr schwer ist auf dem Cembalo, schon schwer genug auf dem Klavier. Aber hier gelingt es ihm tatsächlich, in der linken Hand Legato zu spielen und in der rechten Hand Staccato, aber auch, was in der Kadenz am Ende dieses ersten Satzes des Brandenburgischen Konzertes besonders zu hören ist, dass er rhythmisch in einer rubatoartigen Freiheit spielt, mit einer sprachlichen Art Musik zu machen, die alles andere ist als mechanistisch. Eine Kadenz ist ja der Freiraum für den Solisten, aber er benutzt ihn hier in einer rhetorischen Art zu musizieren, die ganz ungeheuer emotional ist. Das würde man heute wahrscheinlich wenig tun. Man würde heute wahrscheinlich Bach kaum so frei spielen, wie er es in dieser Kadenz tut. Ich finde es immer noch ungeheuer eindrucksvoll und fand es auch damals beeindruckend. Ich hatte so eine Art Bachspiel überhaupt noch nie gehört. Und wir hatten ja Gelegenheit, ich hatte ja sehr frühzeitig in Palästina schon ein Quartett gegründet und Frank Pelleck hat das ausgenutzt, dass wir dieses Quartett hatten und mit uns Bachsche Werke wie das Brandenburgische Konzert oder das Trippelkonzert im Museumskonzerten aufgeführt. Ich habe das erste Mal mit ihm 1941 das 5. Brandenburgische Konzert gespielt.
Da an der Geige dann.
Aber jetzt Quartett, da war ich Geige. Ja, natürlich, Quartettbegleitung, nicht Orchester. Man braucht ja diese Konzerte nicht mit einem großen Orchester zu spielen. Im Gegenteil, man kann sie mit Einzelinstrumenten, als in diesem Fall ein Trio, mit einem Kontrabass noch dazu, Begleitung ins Brandenburgische Konzert spielen. Oder beim Trippelkonzert von Bach ein Quartett begleiten. Auch wir haben das D-Moll Klavierkonzert, also Cembalo-Konzert, auch mit dem Quartett und einem Kontrabassisten begleitet. Ich meine, 1941, im Februar 1941, da war ich 16 ungefähr oder 17 schon. Nein, ich glaube, ich war gerade 16 geworden. Und das war schon ziemlich früh, um so eine Erfahrung zu machen, mit einem solchen Cembalisten zu spielen. Man lernte da ungeheuer gut zuhören und lernte auch eine klangliche Art, Musik zu machen, die mir eigentlich kaum jemals später nochmal begegnet ist. Von einem Spieler auf einem Keyboard-Instrument.
Auf einem Tasteninstrument. Ja. Wir sind jetzt schon ein bisschen vorgesprungen. Wir sind schon bei der Kür sozusagen. Eine neue Welt geht Ihnen musikalisch auf durch die Begegnung mit all diesen wunderbaren Lehrern und Musikern. Aber vorerst müssen Sie noch in die Schule gehen. Und wie bringen Sie all diese Sachen unter einen Hut? Wie können Sie sozusagen das Schulpensum und das Musikpensum miteinander vereinbaren?
Sagen wir es mit einem Wort, Sie haben um die Schule drumherum geredet bis jetzt. Hatte das auch damit zu tun, dass Sie eigentlich die Schule gar nicht mochten?
Ich mochte sie bedingt. Wie ich es zusammengebracht habe, es war eigentlich ziemlich einfach. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe vielleicht 2-3 Stunden die Nacht geschlafen in dem ersten Jahr, dem Jahr 39. Habe meine Schularbeiten morgens ganz früh vor der Schule gemacht. Das war auch notwendig. Ich hatte schwierige Zeiten in der Schule zu überwinden. Alles wurde auf Hebräisch unterrichtet, natürlich. In einem Gymnasium in Tel Aviv war die Unterrichtssprache Hebräisch. Das beherrschte ich noch nur so radebrechend, kaum. Um da den Unterricht folgen zu können, war mein Hebräisch kaum genügend. Dann gab es aber auch Fremdsprachenunterricht, natürlich auf Hebräisch. Und zwar wurde die Hauptfremdsprache, die ich lernen musste, war Arabisch. Jetzt stellten Sie sich mal vor, man lernt eine Sprache wie Arabisch, die nicht leicht ist, die auch ein eigenes Alphabet und eine eigene Schrift hat. Die lernt man, die wird unterrichtet in einer Sprache, die man selber nicht richtig kann. Das war abenteuerlich.
Die auch eine eigene Schrift hat.
Die auch eine eigene Schrift hat. Auch die musste ich noch sehr studieren. Es war wirklich schon sehr abenteuerlich. Und wenn ich anständige Zensuren bekommen wollte, und das war die Voraussetzung, die Bedingung, die mein Vater gestellt hatte, dass er mich aus der Schule rauslassen würde, wenn ich anständige Zensuren in allen Fächern bekommen würde. Wie sollte das geschehen? Ich habe morgens gesessen, noch im Bett, und die arabischen Geschichten, die man da wiedergeben sollte, habe ich mir mit lateinischen Buchstaben transkribiert und sie mühselig dann auswendig gelernt. Der Akzent war für mich nicht schwer, den hatte ich mir abgehört von meinen Schulkameraden. Akzente in Sprachen waren für mich nie schwer, aber die Sprache, davon hatte ich eigentlich keine Ahnung. Ich habe dann geblufft. Auch das hat mir in meinem Leben öfteren mal geholfen. Ich habe diese Geschichten erzählt, als ob ich sie wirklich könnte. Auf Arabisch. Ich verstand keinen Ton, was ich da geredet habe, aber ich hatte es gut memoriert und der Lehrer ist drauf reingefallen. Ich habe tatsächlich eine 3 bekommen in Arabisch. Immerhin. Eine durchaus passable Zensur. Und das war ja alles, was ich brauchte. In den anderen Fächern war das nicht so schwer. Englisch konnte ich sowieso, das war als zweite Sprache überhaupt, davon konnten sie mich eigentlich befreien. Und die anderen Fächer habe ich, da war ich schon auf der Herzschule hier in Berlin gut vorbereitet worden. Mathematik und Biologie und solche Fächer, das war für mich nie ein Problem. Und wenn ich etwas nicht verstand, hatte ich neben mir einen sehr netten Jungen sitzen, der unter der Bank Thomas Mann Buddenbrooks las. Also auch ein Immigrant aus Deutschland. Ich glaube nicht, dass er aus Berlin war. Jedenfalls war er nicht aus der Herzl-Schule. Der mir dann geholfen hat, wenn ich was nicht verstanden habe, es mir schnell übersetzt hat, um was es geht. Und wenn ich die Sache verstanden habe, dann konnte ich es eigentlich ziemlich schnell machen. Ich konnte also in den Fächern mit. Es war aber nicht mein Hauptinteresse, in die Schule zu gehen. Schön war es allerdings, dass in dieser Klasse viele, viele der Mitschüler Musiker waren, also Musikinstrumente spielten. Und zwar erstaunlich gut. Es gab jede Menge von kleinen Mädchen, die sehr unscheinbar und eher etwas dümmlich mir schienen, die, wie sich herausstellte, an Freitagabenden, wo man zusammenkam, um den eingehenden Samstag, den Schabbat, zu feiern, hervorragend Klavier spielten. Verblüffung ist gar kein Ausdruck. Die spielten virtuos. Chopin, Liszt und was man nur will, die dollsten Sachen, eine nach der anderen am Klavier. Aber was für mich besonders schön war, war, dass sehr viele meiner Mitschüler in meiner Klasse Streichinstrumente spielten. Ich würde sagen, 75% meiner Mitschüler spielten Musikinstrumente und davon über 50% waren Streicher. Und zwar waren das noch nicht mal Leute, die Streicher als Beruf werden wollten, sondern das waren Leute, die sich später für Mathematik und Physik und sonst irgendwelche anderen Fächer interessiert haben. Die spielten aber schon damals hervorragend Streichinstrumente. Und wir haben die große Pause in der Schule damit verbracht, dass wir ein kleines Kammerorchester gegründet haben und zusammen barocke Musik gespielt haben. Das dritte Brandenburgische Konzert oder Concerto Grossi von Händel oder Telemann. So verbrachten wir unsere Pause, da umringt von anderen Schülern, die das etwas lustig fanden, aber das war sehr schön.
Was indirekt auch ein
kleines Soziogramm auf diese Schule und auf die Schüler sozusagen ein Licht wirft, ein soziografisches. Denn das heißt, das waren alles Kinder aus guten Familien, die sozusagen jetzt alle nach Palästina gekommen waren und ihren Musikunterricht von zu Hause mitgebracht haben.
Ne? Ja, das war eine nicht nur Immigrantenkinder aus erster Generation, so wie ich jetzt ein neues Immigrantenkind war. Es waren auch schon die Kinder von Immigranten aus Russland oder Polen aus den 20er Jahren. Ein Mitschüler von mir, mit dem ich morgens sogar zu Fuß zur Schalwa-Schule ging, war Chaim Taub, der Kinderleben gehabt hatte und lahmte, der ein vorzüglicher Geiger war und mit dem ich dann auch später das Tel Aviv Music Student Symphony Orchestra gemeinsam gegründet habe. Diese Leute waren so gut, dass sie dann später große Positionen im Israel Philharmonic inne hatten, nach 10, 15 Jahren. Chaim Taub zum Beispiel wurde einer der Konzertmeister vom Israel Philharmonic
in den 50er Jahren. War aber kein Immigrantenkind der 30er Jahre, sondern schon der 20er, 10er.
Ja. Und sprach natürlich vorzüglich Hebräisch. Bei ihm zu Hause wurde schon vorzüglich Hebräisch gesprochen. Und das war für mich sehr hilfreich. Ich lernte da junge Leute kennen, die in meiner Klasse waren, die mir sehr halfen, mich im Hebräischen schnell zu vervollkommnen. Und das war ja eine der Voraussetzungen auch, dass mein Vater mir erlauben wollte, nach einem Jahr aus der Schule wieder rauszugehen. Es war also im Ganzen eigentlich eine sehr positive Erfahrung, die ich in der Schule hatte. Und eben dadurch, dass es Musik gab und dass die Schüler sehr freundlich mir gegenüber gesinnt waren. Was mich besorgte, war, dass es sehr viel Zeit mir wegnahm von dem avisierten Musikstudium. Ich wollte ja eigentlich Geige üben und Klavier üben und Theorie machen. Dafür blieb relativ zu wenig Zeit im ersten Jahr. Und ich war heilfroh, als ich nach diesem 39er Jahr endlich die Erlaubnis meiner Eltern bekam, doch nun aus der Schule rauszugehen und mich ausschließlich dem Musikstudium zu widmen.
Als wir über die Berliner Zeit sprachen, haben Sie uns erzählt, dass Sie eigentlich das Musikleben schon sehr aktiv mitbekommen haben in Berlin, also als Sie noch viel jünger waren. Wie war denn das jetzt in Palästina? Wie war das in Tel Aviv? Was hörte man da? Gingen Sie auch in Konzerte? Was gab es da für ein Repertoire?
Tja, ich ging natürlich so viel wie möglich in Konzerte. Ich setzte genau das fort, was ich schon in Berlin begonnen hatte.
Und also das kam dann auch noch dazu, Schule, Unterricht und noch Konzerte.
Ja, die Konzerte waren eher Erholung für mich. Das Repertoire war allerdings merkwürdig konservativ. Das hätte ich damals nicht so formulieren können, denn mir war ja die neue Musik noch wenig vertraut. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war ein Programm von klassischer und romantischer Musik, das wenig über die französischen Impressionisten Ravel und Debussy hinausging. Das hatte mit dem Publikum, mit diesem mitteleuropäischen Publikum zu tun, dessen Geschmack dieser Art von Programm entsprach. Das wurde von der Organisation der Konzertveranstaltern natürlich auch befolgt, denn sie wollten volle Säle haben. Und die Dirigenten haben sich dagegen wenig gewehrt. Wer da an Dirigenten kam, ja noch einige sehr berühmte Dirigenten nach Palästina in der Zeit. Aber die wenigsten von ihnen bestanden darauf, auch neue Werke zu spielen. Mit vielleicht einer einzigen Ausnahme, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil ich damit persönliche Erfahrungen auch verknüpft habe mit diesem Dirigenten. Und das war Hermann Scherchen, der ja auch Schönberg und Webern Schüler gewesen war und der sehr viel neue Musik schon in Europa gemacht hatte. Und der kam jetzt im Sommer 39 nach Palästina und dirigierte das Orchester und machte da interessante Programme. Zum Beispiel hörte ich da zum ersten Mal ein Orchesterwerk von Schönberg. Ich hatte weder von Schönbergs Musik eine Ahnung, noch war mir Pelias und Melisande ein Begriff. Ich kannte auch die Debussy-Oper nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das wurde ja auch in Deutschland wenig gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, ob Pelias und Melisande in den 30er Jahren in Berlin in einem der Opernhäuser im Repertoire war. Vielleicht in der Krolloper vor 32. Aber Das weiß ich, da war ich noch zu jung für. Aber jetzt hörte ich zum ersten Mal in einem Konzert, zu dem ich übrigens ging, weil da auch andere Werke drin waren, eine Mendelssohn-Ouvertüre und eine Brahms-Symphonie, aber in der Mitte war dieses Werk von Schönberg. Und das hat mich auch wiederum fasziniert und vor den Kopf geschlagen, denn das war eine Musik, von der ich keine Ahnung hatte. Und ich dachte eigentlich, dass ich von Musik schon so das eine und andere verstünde. Das war aber durchaus nicht der Fall, wie sich dann herausgestellt hat.
Es ist ja noch ein Werk, das ist noch tonal, aber es beginnt also mit einer polyphonen Reichhaltigkeit und mit einem Riesenorchester, eben einen musikalischen Kosmos zu spinnen, der einen wirklich verwirren kann am Anfang.
Ja, dass man das noch als tonal empfinden konnte, wusste ich damals nicht. Das Publikum hat es jedenfalls nicht getan.
Wir haben eine Aufnahme, die 20 Jahre später entstanden ist, natürlich mit Hermann Scherchen, nämlich aus dem Jahr 1958, aufgenommen mit dem Köln Radiosymphonieorchester im Juli 1958. Hermann Scherchen dirigiert Arnold Schönbergs Pelléas und Mélisande.
Das war also Hermann Scherchen mit der symphonischen Dichtung Pelléas und Mélisande von Arnold Schönberg. Können Sie sich erinnern, wie das Publikum darauf reagiert hat, auf dieses gewaltige Werk?
Ich glaube eher überhaupt nicht, wenn nicht negativ. Genau erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur, dass für Jahre hinaus Schönberg Anathema war in Palästina, auch noch im späteren Israel. Es war ein Publikum, das immer mehr konservativ wurde, wenn es nicht schon ganz konservativ am Anfang war. Eine kleine Minderheit interessierte sich für neue Musik. Es waren aber wirklich ganz wenige. Auch in der Kammermusik wurde ganz wenig neue Musik gespielt. Also Wiener Schule, Berg und Webern existierten nicht gar nicht. Ich erinnere mich nicht, diese Namen gehört zu haben, bevor ich nach New York kam. Das kann an mir gelegen haben. Es gab natürlich die Bratscherin im Quartett meines Lehrers Bergmann, René Gallimir, die lyrische Suite schon in Mitte der 30er mit ihren Brüdern aufgenommen hat und ihrer Schwester. Aber darüber wurde nicht geredet. Solche Stücke wurden auch nicht von den Quartetten angerührt. Ich möchte nur noch sagen, dass für mich Scherchen natürlich eine ungeheure Attraktion hatte als Dirigent von sehr verschiedenen Programmen, die ich dann hörte. Er dirigierte viel, auch in den nächsten Sommern. Und ich lernte ihn kennen über meinen Vater. Er ließ sich in dem Geschäft, dem Herrenkleidergeschäft meines Vaters, ein, auch wie alle Leute, die im Sommer kamen, ein weißes Palm Beach Sommerjackett nach Maß machen, denn es war wahnsinnig heiß im Sommer. Und trotzdem diese Konzerte Freilichtkonzerte waren und die Orchestermitglieder praktisch Ärmel in kurzärmeligen weißen Hemden spielten. Die Dirigenten erlaubten sich das nicht. Sie brauchten doch noch ein Jackett mit einer schwarzen
Weil eben in, nur in Parenthese, Ihr Vater war wieder sozusagen tätig, nämlich bei seinen Brüdern in dem Konfektionsgeschäft.
Ja.
Gab es auch schon wieder eine kleine Fabrik zur Herstellung?
Ja, es gab die eine separate Fabrik zur Herstellung. Die hat nicht sonderlich lang reüssiert. Die Geschäfte hatten alle Maßabteilungen. Und diese Maßabteilungen waren meistens in den Händen von berühmten Wiener Maßschneidern, die phänomenal waren. Ja.
Sodass es aber geschäftlich der Familie
viel besser ging
ja, dann.
Also 39. Im Laufe des Jahres 39 ging die Rezession ziemlich schnell zu Ende. Mhm. Und 40 war sie dann mit Anfang des Krieges völlig.
Zurück zu Hermann Scherchen, der in das Geschäft kam.
Der kam ins Geschäft, wie sie das machen. Ja. Und mein Vater sagte, ich habe einen Sohn, der Musik studiert und der sich sehr begeistert für ihre Konzerte und der möchte sie doch so gerne mal kennenlernen. Wäre das denn möglich? Ich sagte, Scherchen, ich gehe jeden Morgen am Strand tonen. Er soll doch morgens zum Strand kommen, dann können wir ja zusammen Medizinball spielen. Ich hätte dazu nicht Ja sagen sollen, denn ich hatte keine Ahnung, was für ein Riesenmensch und starker Medizinballspieler Scherchen war. Aber ich sagte Ja, ging um 7 Uhr früh an den Strand und dort erschien Hermann Scherchen in Badehose und mit dem großen Medizinball bewaffnet. Und wir spielten Medizinball, der mich beinahe umwarf. Und dann gingen wir spazieren und unterhielten uns. Er fragte mich aus, was ich denn so machte und war überhaupt ziemlich streng und sagt, sag mal, wie ist das denn, was kennst du denn zum Beispiel Bach, die Kunst der Fuge, denn das dirigiere ich demnächst. Ich hatte keine Ahnung, ich kannte das nicht. So, das ist, geht aber nicht. Also ich, immerhin, du bist ja jetzt schon, wie alt bist du denn jetzt? 15? Na, da musst du die Kunst der Fuge kennen. Besorg dir bitte mal die Partitur der Originalausgabe und dann können wir darüber sprechen. Also ich versuchte, die Partitur zu finden. Sowas war ja nicht ganz leicht in Tel Aviv 1939. Aber ich bekam die Partitur und studierte das. Und das war schwierig. Das war in den alten Schlüsseln notiert. Im Tenor, Sopran, Altschlüssel und Bassschlüssel. Altschlüssel und Bassschlüssel, das ging noch. Aber Tenor und Sopranschlüssel, das war für mich alles neu. Und dann erzählte er mir, dass er da eine Bearbeitung von gemacht hat, dass man das so nicht spielen könne und so weiter. Und ich bekam sehr viel neue Informationen. Auch, dass er ein Dirigierbuch geschrieben hätte und ich sollte das doch lesen. Und das muss ich mir auch besorgen. Ich hatte es überhaupt sehr viel bei meinen Lehrern damit zu tun, dass ich die Bücher, die sie von mir erwarteten, dass ich sie kenne, mir anschaffte und versuchte, die auch noch zu lesen, zu lernen. Ich habe das Scherchen-Dirigierbuch noch heute. Das ist ein hochinteressantes Buch, das zum Lernen des Dirigierens meiner Ansicht nach völlig untauglich ist, aber zu allem anderen Studium in der Musik außerordentlich anregend. Gut. Ich habe dann also Scherchen des Öfteren morgens am Strand gesehen und solche Begegnungen mit Musikern blieben nicht die einzigen. Das war das Schöne an Tel Aviv. Man konnte die Leute aus nächster Nähe beobachten, kennenlernen und mit ihnen sprechen, sie mit ihnen auch persönliche Beziehungen anknüpfen.
Weil wir schon die Kunst der Fuge angesprochen haben, vielleicht sollten wir ein Stück daraus hören. Hermann Scherchen dirigiert seine eigene Instrumentation der Kunst der Fuge, die allerdings erst wesentlich später entstanden ist, kurz vor seinem Tod im Jahr 1965. Hermann Scherchen dirigierte Mitglieder des Staatsopernorchesters und des Radiosymphonieorchesters Wien im Jahr 1965, nicht lange vor seinem Tod. Er hat also spät diese Kunstfuge selbst instrumentiert, nachdem er lange Zeit andere Versionen dirigiert hat. Und eine dieser Versionen, wahrscheinlich die von Wolfgang Graeser, die haben Sie gehört in Palästina im Jahr 1938.
War
das das erste Mal, dass Scherchen dort war, oder war er schon ein regelmäßiger Gast im Palästina-Orchester?
Na, regelmäßig konnte er nicht gewesen sein, denn das Palästina-Orchester ist ja erst im Dezember 1936 überhaupt zum ersten Mal zu hören gewesen unter Toscanini, am 26. Dezember 1936. Es gab also nur das Jahr 37. und 38, und das waren Jahre, in denen Scherchen nicht in Palästina war. Er war 39, was, glaube ich, meiner Ansicht nach sein allererster Besuch im Sommer 39 in Tel Aviv, als ich ihn da kennenlernte. Und es gab ja auch schon vorher, wie ich dann erfahren habe, von Scherchen Bearbeitungen der Kunst der Fuge. Das ist ein Stück, das ihn offensichtlich verfolgt hat, sein ganzes Leben lang.
Da können wir gleich nochmal in die Tiefe gehen, aber wir müssen, glaube ich, zu Hermann Scherchen sagen, dass er schon in den späten 30er, 40er Jahren ganz wichtig war für die neue Musik, auch für ihre Popularisierung im Radio vor allen Dingen. Also es gibt kaum einen anderen Dirigenten, der so viel für die neue Musik im deutschen Radio getan hat, wie Hermann Scherchen. Hat Krenneck, glaube ich, im Radio gebracht.
Dem Zweiten Weltkrieg.
Dann auch, aber auch schon in den 20er Jahren und in den 30er Jahren, bis die Nazis dann das Radio übernahmen, hat er versucht, was er konnte, sozusagen auch an Interpretationen ins Radio zu bringen.
Später war er ja dann in Winterthur als Dirigent.
Ja.
Gerade das Winterthur-Orchester, das Frank Pelleck vorhin begleitet hat in dem Bach-Konzert, das hat Scherchen lange geleitet.
Werner Grünzweig, der mit an unserem Tisch sitzt, ist der Archivleiter der Akademie der Künste in Berlin und hat den Nachlass von Hermann Scherchen sozusagen zu verwalten.
Und auch den von Walter Göhr, der eben vorhin das Winterthur-Orchester dirigiert hat.
Deswegen wissen Sie am besten, was zu Hermann Scherchen zu sagen ist.
Ja, Hermann Scherchen war natürlich ein unglaublich fanatischer Dirigent, der also die neue Musik in einer Art und Weise schon gefördert hat. Wir kennen diese Beschreibungen zum Beispiel aus der Autobiografie von Elias Canetti, wie er in dass jemanden, der also ein Arbeitstier war und unglaublich intensiv die ganze Zeit seine Projekte verfolgt hat.
Er hat schon ganz früh auch eine Tournee geleitet von Piero Lunaire von Schönberg. Solche Sachen hat ihm Schönberg überlassen. Er hat sehr viel mit dieser Wiener Schule zusammengearbeitet, von Anfang an.
Wer hat jemanden wie Scherchen eingeladen nach Palästina?
Leo Kestenberg, der Leiter des Palästina-Orchesters, der ihn natürlich aus Berlin kannte, aus seiner Tätigkeit in Berlin als Leiter der Kulturabteilung des preußischen Staates. Wir kommen auf Kestenberg ja noch zu sprechen.
Aber schon interessant, Kestenberg war jetzt plötzlich auf der anderen Seite. Er war sozusagen nicht mehr irgendwo Teil der Legislative sozusagen eines Ministeriums, das also den Weg bereitet für ein Musikleben, sondern er musste jetzt selbst aktiv gestalten.
Ja.
Und er war der Generalmanager, also der Intendant eigentlich des Palästina-Orchesters. Oder er hatte zu entscheiden, wer kam und was für ein Programm gespielt.
Und da hat er jedenfalls zur Zeit, als ich da war, erstaunlich gute Entscheidungen getroffen. Denn es wurde ja zusehends schwer, Leute nach Palästina zu bringen während des Krieges. Der fing ja gleich 1939 dann an. Und damit war das Mittelmeer praktisch zu.
Ja.
Man konnte gar nicht mehr nach Palästina kommen, es sei denn, dass man flog. Eine Weile ging das noch mit einigen Flugzeugen über abenteuerliche Umwege, aber es war sehr schwierig und man lief Gefahr, da gekapert zu werden, wenn man mit einem englischen Schiff fuhr, denn das Mittelmeer war Kriegsraum.
Darauf wollen wir in unserer nächsten Sendung noch näher eingehen. Wir müssen in dieser Sendung noch das Thema Schule, das unangenehme offensichtlich Thema Schule, traktieren. Ende 39, also praktisch da, wo der Krieg beginnt, gehen sie aus der Schule heraus, weil sie es geschafft haben, den Notenstand, den Vater Levin verlangt hatte, tatsächlich zu erreichen. Aber damit hatten sie ja die Schule noch nicht abgeschlossen, sie mussten nur täglich nicht mehr hin.
Nein, mein Vater bestand darauf, dass ich das Äquivalent eines Abiturs machen müsse. Denn er sagte nicht zu Unrecht, wenn ich irgendwann mal auf eine höhere Lehranstalt gehen will, eine Universität oder auch eine Musikhochschule, da muss man einen Schulabschluss haben, wie es ein Abitur ist. Und das konnte man glücklicherweise in Palästina in Abendkursen vorbereiten, und zwar das im ganzen englischen Empire einmal im Jahr gegebene Matric, die Aufnahmeprüfung für die Universität Cambridge und Oxford, wurde im englischen Empire einmal im Jahr gegeben. Man konnte sie auch in Palästina nehmen. Und damit hatte man, wenn man das bestand, ein Äquivalent eines Abiturs in Händen.
Und Matriculum, Matura, so wie der Name genau, halt fürs Abitur, ja, heute noch ist.
Ja, und für mich bedeutete das Abendkurse, 3-4 Mal die Woche von 8 bis 11, private Abendkurse, die vielfach veranstaltet wurden.
Weiter in Arabisch, weiter Mathematik?
Arabisch nicht, Mathematik, Geschichte, Deutsch konnte man als Wahlfach nehmen, Musik, Englisch natürlich. Das waren schon die Hauptfächer, die man nehmen musste. Es gab dann noch einige Wahlfächer. Ich habe Deutsch und Musik eigentlich als Wahlfach genommen. Das war für mich natürlich relativ einfach. Trotzdem ich dann festgestellt habe, was das Matric unter Deutschkenntnissen verstand und unter Musikkenntnissen verstand, war etwas ganz anderes, als was ich darunter verstand. Und ich hätte mich besser noch etwas darauf vorbereiten sollen, anstatt diese Vorbereitung in den Wind zu schlagen. Ja, es waren Harmonisierungen im Stile von, ich meine, Vaughan Williams, von englischen Volksliedern. Und solchen Scherzen. Also das war nicht mein Fall.
Also very British.
Very British. Es wurde also auch die Kenntnis der gängigen englischen Musik vorausgesetzt. Und die, mit der war ich ja nun weniger bekannt.
War das englischsprachig hinterher, das Matric?
Also das war, lief auf rein Englisch. Englischsprachig. Das ja, war eine also reine
ein englisches Abitur.
Englisches Abitur, ja. Veranstaltet von der Mandatsregierung, ja, die damit recht sagte, also die Leute, die hier in diesen Ländern wohnen, wollen ja, wenn überhaupt, dann auf eine englische Universität gehen, möglichst in England. Das sollte mir noch blühen, was das bedeutete, wenn man dann plötzlich nicht auf eine englische Universität, sondern auf ein amerikanisches Konservatorium gehen wollte am Ende des Krieges. Darüber sprechen wir vielleicht noch ein andermal. Ja. Inzwischen machte ich das Matric in den Abendkursen und damit musste ich mich auch beschäftigen und da auch Hausaufgaben ernsthaft machen. Das habe ich dann glücklicherweise 1943 bestanden.
Also Sie haben nach dem Ende der Schule, die über Tag lief, noch 4 Jahre lang, wenn ich es richtig rechne, 3,5, 4 Jahre ja, lang,
3 Jahre lang
so einen Abendkurs, eine Abendschule besucht.
Ja.
Und dann, wie sah dann also der reguläre Tagesablauf aus, sagen wir mal so um 1941, Sie sind jetzt 15, 16, so, ja, also dann ging das morgens jetzt
los mit Geige üben.
Gleich nach dem Aufstehen.
Sofort, 3 Stunden Geige
nach
üben.
Nach dem Aufstehen Geige
sofort
üben.
Sofort Geige üben. Und zwar dann, weil ich am besten übt man, finde ich, wenn man ganz frisch ist. Auch probt man Quartett, glaube ich, am besten, wenn man ganz frisch ist. Wir haben das später.
Vor dem Frühstück etwa?
Nein.
Das nicht.
Ich war immer habe Frühstück sehr gerne gemocht.
Okay.
Mache ich noch heute. Und, aber doch früh genug. Mit dem Quartett haben wir es dann ein bisschen übertrieben. Mit dem LaSalle-Quartett in Cincinnati sehr viel später haben wir zeitweilig um 7 Uhr früh angefangen, Quartett zu proben. Das war vielleicht etwas zu früh. Meine Kollegen haben dann darauf bestanden, dass wir es etwa auf 8 Uhr zurückverlegen, später auf 9. Das war dann aber schon mitten am Tag für mich. Ich habe dann schon 2 Stunden vorher privat Geige unterrichtet. Das kommt aber sehr viel später. Ja. Im Moment fing ich an mit Geige üben, dann kam Klavier üben. Dann am Nachmittag, ich habe mich immer nachmittags etwas ausgeruht, das war notwendig in diesem heißen Klima. Das habe ich erst gemerkt, nachdem ich einige Zeit versucht habe, das nicht zu tun. Ich empfand es immer noch als babyhaft, Mittagsschlaf zu machen, bis mich mein Onkel Rosenberg eines Besseren überzeugt hat, dass es in einem heißen Klima sehr gut ist, eine Siesta zu machen und dass man das machen soll, damit man dann am Nachmittag und Abend sehr viel besser noch arbeiten kann. Das habe ich auch gemerkt und das dann immer durchgeführt, auch später. Und habe dann am Nachmittag Theorieaufgaben gemacht und dann am Nachmittag, ja, bin ich ja auch zu meinen Stunden gegangen. Ich hatte ja 2-mal in der Woche Klavierunterricht, 1-mal die Woche Theorieunterricht bei Ben Chaim und 1-mal die Woche ausführlichen Geigenunterricht bei Rudolf Bergmann. Das war ein ganzer Nachmittag, also da blieb keine Zeit übrig, irgendetwas anderes zu machen. Mit diesen Dingen habe ich mich studiert. Aber dann kam natürlich sehr bald hinzu, dass ich den Mangel empfand, dass man als Nicht-Konservatorist keine Orchesterstudien betrieb. Denn man lernte ja nicht Orchester spielen. Und ich dachte, das wäre ein wichtiger Teil der Erfahrung eines jungen Musikers. Auch habe ich sehr bald ein eigenes Streichquartett gegründet und ernsthaft angefangen, Quartett zu spielen.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Wir brachten die 6. Folge unter dem Titel Unterricht auf Hebräisch, Hauptfremdsprache Arabisch, Schule und Musikstudium in einem unruhigen Land. Die musikalischen Einspielungen waren der erste Satz aus Johann Sebastian Bachs 5. brandenburgischen Konzert D-Dur mit Frank Pelleck am Cembalo und dem Symphonieorchester Winterthur unter der Leitung von Walter Göhr in einer Aufnahme aus dem Jahr 1952, sowie einen Ausschnitt aus Arnold Schönbergs Pelléas et Mélisande, Opus 5, mit dem Symphonieorchester des WDR unter der Leitung von Hermann Scherchen in einer Aufnahme aus dem Jahr 1958. Und abschließend Johann Sebastian Bachs Kontrapunktus 9 à la Duodecima aus Die Kunst der Fuge, Bachwerkeverzeichnis 1080, in der Fassung für Orchester eingerichtet von Hermann Scherchen, gespielt von Mitgliedern der Wiener Symphoniker und des Rundfunksymphonieorchesters Wien unter der Leitung von Hermann Scherchen in einer Aufnahme aus dem Jahr 1965. Zum Abschluss dieser Sendung bringen wir eine weitere Aufnahme des LaSalle-Quartetts, die auf Tonträgern nicht erhältlich ist, sondern für den Rundfunk eingespielt wurde. Sie hören das Streichquartett Nummer 1, Opus 7 des Wiener Komponisten Hans-Erich Apostel. Apostel, 1901 in Wien geboren, war in jungen Jahren ein direkter Schüler von Arnold Schönberg und später von Alban Berg. Er arbeitete zunächst als Korrepetitor und Kapellmeister, nach dem Krieg als Lektor und Herausgeber von Werken der Zweiten Wiener Schule im Wiener Musikverlag Universaledition. Sein Streichquartett Opus 7 entstand 1935. Die Aufnahme, die Sie jetzt hören werden, entstand am 6. Dezember 1981 im Westdeutschen Rundfunk in Köln mit Walter Lewin erste Geige, Henry Meyer zweite Geige, Peter Kamnitzer Viola und Lee Pfizer Cello. Thank you.
Thank you.
Walter Lewin und das Lassalle-Quartett. Zum Schluss der 6. Folge unserer Sendereihe hörten Sie das 1. Streichquartett Opus 7 von Hans-Erich Apostel in einer Aufnahme des Lassalle-Quartetts vom 6. Dezember 1981. Die nächste Folge unserer erzählten musikalischen Biografie Walter Lewins hören Sie heute in 14 Tagen.